Was man vor wenigen Jahren noch für unmöglich gehalten hat, ist heute Realität. Künstliche Intelligenz hat unser Leben erreicht und dringt in unseren Alltag. Während die einen die Entwicklung von künstlicher Intelligenz abfeiern, fürchten die anderen um den Fortbestand des menschlichen Lebens. In diesem dreiteiligen Podcast bekommt ihr einen breiten Einblick in die Risiken und in die Chancen künstlicher Intelligenz. Willkommen zum zweiten Teil des KI-Podcasts der Stadt Wien. Schon seit vielen Jahren werden KIs auf Bilderkennung trainiert. Denn das ist gar nicht so einfach. Wir Menschen tun uns schon schwer, uns gegenseitig ein Bild prägnant zu beschreiben, denn wir haben alle unsere eigenen Vorstellungen im Kopf. Wie soll dann die Maschine wissen, worauf es uns ankommt? Noch 2018 konnte eine KI auf dem Bild einer Katze nach Austausch weniger Pixel plötzlich eine Guacamole erkennen. Das klingt witzig, hat aber sicher einen sachlich-technischen Grund, den wir aber nicht kennen. Denn der Entscheidungsprozess der KI ist zu einem großen Teil eine Blackbox. Manchmal kommt die KI zum richtigen Ergebnis, aber auf dem falschen Weg.
Man hat versucht zu trainieren Braunbären und Eisbären. Und im Wesentlichen hat aber das KI-Modell für sich gelernt, dass der einzige Unterschied zwischen den zwei Dingen ist der Hintergrund, der weiß ist.
Sindre Wimberger arbeitet bei der Stadt Wien beim digitalen Content Management.
Es hat nicht den Bären erkannt, sondern eigentlich nur, dass das eine sich im Schnee befindet und das andere nicht. Ja, und das ist natürlich, wenn du dann quasi ein anderes Bild gegeben hast, wo du auch weiß, im Hintergrund war es für ihn auch ein Eisbär.
Mittlerweile können KI-Programme vom lebensgetreuen Foto bis hin zur historischen Malerei alles darstellen. Das hat auch die Kunstwelt durcheinander gebracht und es stellt sich die Frage, kann auch das Kunst sein? Steff Meisel war einer der ersten, die mit KI-Programmen Kunst gemacht hat. Und ihr erstes KI-Projekt hieß Schieles Ghost. Dazu fütterte sie ein KI-Programm mit Schieles Gesamtwerk. Und als der Datensatz drinnen war, befahl sie dem Programm, neue Schieles zu malen.
Ich war total begeistert, weil das war irgendwie so, das ist schon cool. Also die Bilder sind echt, die haben was, die sind irgendwie weird, schräg, erinnern an Schiele, ist es aber nicht. Und irgendwie war es ganz was Neues. Das hat mich irgendwie geflasht und hat mich halt gepackt, persönlich.
KI-Kunstwerke sind endlos reproduzier- und variierbar. Aber seit dem Aufkommen des NFT, also dem Non-Fungible Token, kann ein KI-Kunstwerk an eine Blockchain gekoppelt und so die Exklusivität der Eigentümerschaft zertifiziert werden.
Wie der Mensch halt dann so ist, der fängt dann an zum Traden und zum Spekulieren und zum Handeln. Manche haben ganz, ganz viel Geld versenkt. Andere haben echt coole Projekte rausgeschossen.
Als nächstes musst du die Bibel dran glauben.
Beim Projekt habe ich die Bibel gepromptet. Bibelsätze.
Die KI sollte einzelne Bibelsätze in Bilder umlegen.
Weil ich mir auch gedacht habe, naja, die KI interpretiert. Die KI ist ein Datensatz. Der Priester interpretiert auch. Also der Priester ist ein humanoider Datensatz. Je nachdem, wo der Priester aufgewachsen ist, in welchem Zeitalter, interpretiert er das, was eigentlich ein Text ist, so, so oder so. Und es war dann was teilweise wirklich hässlich und grässlich. Und du denkst mir, okay, ja. Und je weiter man halt dann in der Genesis vorankommt, desto grässlicher wird es. Und ich meine, naja, okay, gut, so weit weg ist es jetzt nicht von dem, was wirklich passiert ist.
Der Mensch hat sich immer über die anderen Kreaturen erhaben gefühlt. Vor allem wegen seiner Intelligenz. Im Wettrennen zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz kämpft der Mensch auf beiden Seiten. Während er die Maschine zu Top-Leistungen treibt, verliert die menschliche Intelligenz ihren gottähnlichen Nimbus. Dieses Wettrennen läuft im Schach schon seit den 80er Jahren. Mephisto hieß eines der bekannten ersten Programme. Es war noch recht simpel gestrickt und konnte von halbwegs guten Spielern und Spielerinnen besiegt werden.
in den 90er Jahren war ja das der Wettkampf zwischen Garry Kasparov und Deep Blue. Deep Blue hat er geheißen, ja. Und IBM hat Deep Blue gesponsert und die wollten das halt beweisen.
Herbert Wohlfahrt ist Pädagoge und einer der stärksten österreichischen Schachspieler.
Das ist natürlich für eine Computerfirma super, wenn sie zeigt, sie schlagen den Schachweltmeister, nur dazu den Garry Kasparov, der sicher zu den besten Spielern aller Zeiten gehört. Und denen hat das natürlich auch eine Menge Geld gebracht. Und die waren halt die Ersten, denen das gelungen ist. Und damals, also in den 90er Jahren, waren die noch auf Augenhöhe. Da war von der Spielstärke fast kein Unterschied. Die waren sicher gleich. 97, also nur um es zu sagen, hat er schon so gut wie der Weltmeister gespielt. 1997, dass man das einmal versteht.
23 Jahre nach Deep Blue kam Alpha Zero ins Spiel.
Alpha Zero war das Neue, dass der innerhalb von kürzester Zeit sich das Spiel selbst beigebracht hat. Die haben das halt gespeist, die Regeln haben sie ihm erklärt. Also erklärt, eingegeben. Der hat sich das selbst beigebracht, indem er gegen sich selber spielt. Einige Stunden. Dann war er besser als jeder Schachspieler und fast als jedes Programm oder vielleicht damals auch als jedes Programm dieser Welt.
Bei Deep Blue ging es noch um das Einfüttern von Datenbanken.
Die normalen Schachcomputer haben zum Beispiel eine große Datenbank von Eröffnungen in sich drinnen gehabt. Eingegeben. Der braucht das alles nicht. Also ich weiß nicht, ob sie es noch zusätzlich verwenden, aber im Prinzip hat es sich selbst beigebracht.
Der Mensch hat das Match gegen die Schachprogramme endgültig verloren. Und das trifft auch auf alle anderen Spiele mit begrenzenden Regeln zu. Die Maschine schlägt den Menschen.
Selber kann ein Mensch jetzt so 2-3 Züge anschauen. Dann kann er sich überlegen, wie gut es ist. Und dann überlegt er weiter und die Zeit tickt. Und normales Schachprogramm rechnet in einer Sekunde 1 Million Stellungen. Das ist ja klar, dass man das auf Dauer nicht aushält. Da schlagt die Quantität die Qualität. Er macht einfach keine schweren Fehler und er verrechnet sich nie. Wenn dir eine Variante 10 Züge vorausrechnet, das ist sehr unangenehm, verstehst du? Du rechnest und er rechnet und du weißt, du bist am Ende der Verlierer.
Alpha Zero und andere KIs werden heute mittels Deep Learning trainiert. Deep Learning ist auch so ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz immer wieder genannt wird.
Deep Learning geht in die Richtung der neuronalen Netzwerke rein. Das ist der Versuch, das menschliche Denken nachzuahmen, wie wir denken und wie wir Informationen speichern. Und diese neuronalen Netzwerke, die wir jetzt da anzapfen, schauen eben so aus, dass sie Knotenpunkte haben. Also es ist wie ein Fischernetz, wo halt Punkte drin, also Knotenpunkte drinnen sind. Und ganz oben gibt man den Prompt ein und dann sucht sich der Algorithmus den Weg durch diese Knotenpunkte, wo diese Informationen gespeichert sind, um dann zum Ergebnis zu kommen.
Das Fischernetz versinnbildlicht auch, wie hierarchisch Wissen und Begrifflichkeiten angeordnet sein können.
Je öfter diese Begrifflichkeiten vorkommen, würde ich jetzt mal visuell darstellen, desto weiter oben schwimmen die relevanten Knotenpunkte. Und je spezifischer man wird, desto weiter nach unten kommt man. Und da schätze ich mal, ist wahrscheinlich auch der Bias zu erklären.
Und was ist der Bias?
Der Bias ist, nehmen wir das Wort Mann und das Wort Frau her. Das heißt, wenn ich jetzt einen Datensatz habe, wo 100-mal Mann drinnen steht und nur 5-mal Frau, ist in dieser Wordcloud das Wort Mann um einiges größer.
Die KI stößt also viel öfter auf Männer als auf Frauen und zieht daraus ihre Schlüsse.
Will man, dass die KI eben die Realität ausspuckt, dass das halt vor allem Männer sind? Oder will man irgendwie, dass die KI anders als real entscheidet, sondern utopisch sozusagen, dass es irgendwie gerecht verteilt ist über verschiedene Gruppen und Aussehen? Und das sind eigentlich politische Fragen. Also die Frage, soll man jetzt genau die Realität widerspiegeln oder soll man die Daten im Internet widerspiegeln, was nicht genau die Realität ist? Oder soll man eine utopische Realität widerspiegeln, dass alles sind eigentlich Wertefragen, die in der KI versteckt sind.
Diese Schieflage streckt sich nicht nur über die Geschlechter, sondern über die ganze Welt.
Der Westen hat die meisten Datensätze online oder Daten oder Informationen. Also wir sind extrem Vorreiter, indem wir halt alles abspeichern, Webseiten gestalten, Informationen, Firmen. Wir haben auch öffentliche Daten, also Wien zum Beispiel, Österreich hat ganz viele Datensätze, die drinnen sind. Währenddessen zum Beispiel Afrika nicht so einen Zugang zu dem Ganzen hat und ihre Daten zu speichern. Das heißt, deswegen, der Bias ist per se dann schon da von der westlichen Welt, weil diese Informationen aus Afrika wahrscheinlich ganz unten sind in diesem Netzwerk und bis wir da hinkommen, sind wir ständig in unserem europäischen, westlichen Datengewabere drinnen. Und also ich glaube nicht, dass er nicht biased sein kann.
Während diese Fragen ungeklärt am Wegesrand liegen bleiben, rast die Entwicklung der KI ungebremst weiter. ChatGPT-4 kann schon Text und Bild verbinden.
GPT-4, das ist das aktuellste Modell von ChatGPT zum Beispiel, hat zum Teil schon Bilderkennung eingebaut. Also das kann man sich so vorstellen. Ich könnte mir zum Beispiel zum Kühlschrank gehen, ein Foto vom Kühlschrank machen und ChatGPT fragen, was kann ich damit kochen? Ein anderes Beispiel wäre, ich mache ein Foto von der Hausübung und sage, bitte schreib mir das Ergebnis oder rechne mir das aus und beschreibe mir den Lösungsweg. Das heißt, ich kann mit einem Klick quasi schon die Antwort bekommen von ChatGPT. Also das funktioniert eigentlich schon sehr, sehr gut.
Die KI wird schon sehr bald unser 24-Stunden-Assistent werden. Sie wird unser Leben erleichtern und uns coachen.
Mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe morgen mein Bewerbungsgespräch und bräuchte vielleicht jemanden, der mit mir Bewerbungsgespräche übt. Dann könnte ich sagen, ChatGPT, du bist jetzt ein Recruiter von der Firma XY für den Job XY und du stellst mir Fragen, ich gebe dir Antworten und du bewertest meine Antworten und gibst mir Tipps, wie ich besser werden kann.
Aber es kommt noch besser. Es gibt bereits KIs, die anhand eines Mailverlaufs Persönlichkeitsprofile erstellt. Was kann man sich darunter vorstellen? Wenn du zum Beispiel einer wichtigen Person ein Projekt pitchen willst, kann die KI anhand eines Mailverkehrs mit dieser Person errechnen, worauf sie gut anspricht. Starke Ansagen oder detailreiche Ausführungen? Mag sie eine lockere Stimmung oder soll es eher formell zugehen? Und damit sind wir schon im Themenbereich der KI und Psychologie. Künstliche Intelligenz kann 24 Stunden am Tag unseren Biorhythmus überwachen und die Werte mit unseren Arbeitsaufgaben und sozialen Interaktionen korrelieren. Sie wird lernen, anhand unserer Stimme zu erkennen, ob wir gereizt oder müde sind und ihre Ansagen und Antworten darauf einstellen. Sie wird unsere Bedürfnisse erkennen, bevor wir sie selbst erkennen. Kann sie vielleicht unsere Therapeutin werden?
Das Problem ist ja eben bei KI, dass es oft schwierig ist zu kontrollieren, was sie genau antwortet auf gewisse Sachen. Und gerade wenn man jetzt über psychisch kranke Menschen spricht, dann ist es sehr relevant, was sie für Antworten bekommen. Ich finde es auch ein bisschen dystopisch, die Vorstellung, dass man seine Probleme nicht mehr einem Menschen erzählen kann, sondern einfach einem Computer. Ich glaube, es gibt ja schon einen Wert auch darin, dass sich eine Person Zeit nimmt, mir zuzuhören. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwie je ersetzt werden kann, dass wir das gleiche Gefühl der Geborgenheit haben, wenn wir uns mit einer Maschine unterhalten. Und ich weiß auch nicht, ob wir das wollen sollten. Ich bin da eher skeptisch.
Wenn schon nicht Therapeutin, dann vielleicht unterstützende Lebensbegleiterin?
Ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja bei uns Menschen, die keinen Anschluss finden, die total Probleme haben, sozial auf andere zuzugehen. Und wenn man halt da das Gefühl simuliert kriegt, doch wichtig zu sein und doch irgendwie, da ist halt quasi ein Chatbot zu haben, der halt dann sagt, hey, du bist toll. Wenn man es von sonst niemandem kriegt, finde ich das dann schon irgendwie schön.
Wir Menschen haben einen hohen Anspruch auf Authentizität und Wahrhaftigkeit. Aber gleichzeitig können wir sehr positiv auf jede Form von Bestärkung reagieren. auch wenn sie von einer Internetbekanntschaft kommt, die wir erst seit wenigen Sekunden kennen.
Es sagt da irgendwer was Nettes und dadurch berührt er dich, fühlst du dich dann wohl in deiner Haut. Ja? Das hat dann mit mir zu tun, ne? Der hat das halt nur gesagt. Und ich meine, so hat die Astrologie jahrzehntelang das gemacht mit allgemein Dating, Netting, Aussagen. Da hat sie auch Leute gegeben, ich will das jetzt nicht böse sagen, die drauf reingefallen sind. Die Gefühle haben ja nicht mit dem Gegenüber zu tun, sondern wie unsere Reaktion ist auf gewisse Sätze. Das hat ja mit uns viel mehr zu tun als mit dem Gegenüber.
Also kann AI ein Therapeut bzw. ein Verhaltenstherapeut sein? Also ich glaube, wir sind uns einig, ChatGPT ersetzt keinen Therapeuten und wäre wahrscheinlich auch schwer fahrlässig zu sagen, bitte tun Sie das. Was es natürlich kann, und ich glaube, das ist trotzdem ein spannender Aspekt, ich habe einen Assistenten, einen Interaktionspartner, der für mich auch Rollen einnehmen kann. Also ChatGPT kann man eigentlich fast jede Rolle geben, die man sich wünschen kann. Also ich kann ihn von einer berühmten Persönlichkeit, ich kenne das sehr gut, oder auch von einem, sage ich mal, Experten. Du bist als Experte für das Thema XY und ich möchte mit dir über einen bestimmten Aspekt diskutieren, oder du bist Immanuel Kant und ich möchte mit dir über Philosophie diskutieren. Also das funktioniert viel, viel besser, als man wahrscheinlich glauben würde, weil es eben auch weiß, wer diese berühmte Persönlichkeit oder was dieser Aspekt Experte wissen sollte oder kann. Und damit ist es ein spannender Aspekt, weil ich quasi einen, obwohl ich quasi vielleicht alleine zu Hause auf der Couch sitze, jemanden habe, mit dem ich über bestimmte Aspekte, Themen diskutieren kann.
Lieber Chatbot, wie würde der Wiener Psychologe Alfred Adler die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten?
Indem wir unsere eigenen Ziele mit dem Wohl der Gemeinschaft in Einklang bringen, können wir ein erfülltes und sinnvolles Leben führen.
Und jetzt bitte mit der Stimme von John Lennon.
Indem wir unsere eigenen Ziele mit dem Wohl der Gemeinschaft in Einklang bringen, können wir ein erfülltes und sinnvolles Leben führen.
Würde nicht schaden, diesen Grundsatz jeder KI einzufüttern. Doch gleichzeitig haben nicht einmal wir Menschen ihn verinnerlicht. Und damit wären wir bei der Frage: Wie sieht unser zukünftiges Leben mit der KI aus? Zeichnen wir eine Dystopie oder sind wir bereit für eine Utopie? Und wenn die KI eine Gefahr für die Menschheit ist, kann man sie dann überhaupt noch stoppen? Darüber sprechen wir im dritten und letzten Teil unseres Podcasts über künstliche Intelligenz.